Eisenhower Modenda geht und Hans Olofsson betrachtet seine abgerissenen Kleider. Wenigstens begleitet er meinen Abschied von Afrika nicht mit Verwünschungen, denkt er. Ich gehörte nicht zu den Schlimmsten. Außerdem tue ich, was sie sich wünschen. Ich verschwinde und gestehe meine Niederlage ein. Er ist allein in seinem leeren Haus, allein mit Luca. Es ist vorbei. Er gibt Luca 1000 Kwacha. Warte nicht, bis ich fort bin, sagt Hans Olofsson, geh jetzt. Aber wohin wirst du gehen? Ich stamme aus Malawi, Bwana, antwortet Luca. Jenseits der Berge am großen See. Es ist ein weiter Weg dorthin, aber noch bin ich stark genug, um die Reise zu machen. Meine Füße sind bereit. Geh morgen. Steh nicht vor meiner Tür. Ja, Bwana. Ich werde gehen. Am nächsten Tag ist er fort. Am letzten Abend bleibt er lange auf der Terrasse sitzen. Er lauscht in die Dunkelheit hinein, spürt den warmen Wind auf seinem Gesicht. Jetzt, Hans Olofsson, denkt er, jetzt reist du ab und kehrst nie mehr zurück. Er versucht, sich Gedanken darüber zu machen, was er tun könnte, vermag sich jedoch nur vorzustellen, dass er nach seiner Mutter sucht. Wenn ich sie finde, kann ich ihr von Afrika erzählen, denkt er. Von diesem verwundeten und zerrissenen Kontinent. Vom Aberglauben und der unendlichen Weisheit. Von Not und Qual, die von uns geschaffen wurden, den weißen Männern und Frauen. Aber ich werde ihr auch von der Zukunft erzählen, die es hier genauso gibt und die ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Joyce Lufuma und ihre Töchter, der würdevolle Widerstand, der noch in den geknechtetsten Teilen der Welt überlebt. Eines habe ich in all den Jahren trotz allem verstanden. Afrika wurde auf einem abendländischen Altar geopfert und für ein oder zwei Generationen seiner Zukunft beraubt. Doch das ist jetzt vorbei, auch das habe ich verstanden. Als er schließlich aufsteht und ins Haus geht, lässt er die Tür hinter sich offen. Er erwacht im Morgengrauen. Es ist der 2. Februar 1988 und er ist dabei, Afrika zu verlassen. Seine Abreise hat sich um fast 19 Jahre verschoben. Vom Schlafzimmerfenster aus sieht er die rote Sonne am Horizont aufgehen. Nebelschwaden ziehen träge über den Kaffee-Uhr hinweg. Ein letztes Mal geht er durch das stille Haus, dann wirft er den Revolver in den Fluss, kehrt zum Haus zurück und nimmt seinen Koffer. Patel erwartet ihn auf der Terrasse. Ein Vogel mit Schwingen wie ein purpurfarbener Mantel fliegt vorüber. Ich werde mich an ihn erinnern, denkt er, und setzt sich in den Wagen des wartenden Patel. Am Nachmittag steigt er vor dem Ridgeway Hotel aus dem Auto. Er wirft die Hausschlüssel auf den Beifahrersitz und lässt Patel stehen. Wie gewünscht bekommt er Zimmer 212, erkennt es jedoch kaum wieder. Das Zimmer ist verändert, die Winkel sind anders. Er zieht sich aus und verbringt die Wartezeit im Bett. Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen gelingt es ihm telefonisch, sich seinen Flug bestätigen zu lassen. Als es dunkel wird im Hotelzimmer, denkt er an Janine und ihren Traum von Mushansha. Ein klappriges Taxi bringt ihn zum Flughafen. Hans Olofsson gibt dem Taxifahrer, der noch sehr jung ist, seine letzten Kwacha-Scheine. In der Warteschlange beim Einchecken stehen fast nur Weiße. Hier endet Afrika, denkt er. Schon jetzt ist Europa näher als die weiten Ebenen mit dem hohen Elefantengras. Hinter den Säulen der Halle glaubt er, das Auge des Leoparden zu erkennen, das über ihn wacht. Dann durchläuft er die verschiedenen Kontrollen. In der Ferne erklingen plötzlich Trommeln in seinem Innern. Marjorie und Peggy tanzen. Ihre schwarzen Gesichter glänzen. Damals hat mich niemand abgeholt, denkt er. Stattdessen bin ich mir selbst begegnet. Sein Blick fällt auf sein Spiegelbild, in einer der großen Fensterfronten des Flughafens. Jetzt fahre ich nach Hause, denkt er. Das große, regennasse Flugzeug glänzt in Scheinwerferlicht. Das war es, denkt er. Jetzt ist es vorbei. Lebe wohl, Mushansha.
Sie hörten Das Auge des Leoparden von Henning Mankell. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Gelesen von Robert Dölle.